Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der für diesen Sonntag vorgesehene Predigttext, er steht im Matthäusevangelium im 8. Kapitel. Wir wollen hören auf die Geschichte des Centurio, des Hauptmanns von Kapernaum. Wir wollen hören auf die Verse 5 bis 13. Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Centurio zu ihm, der bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qual. Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen. Der Centurio antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Aber sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der Obrigkeit untertan und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er, und zu einem anderen, komm her, so kommt er, und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reiches werden hinausgestoßen in die Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähneklappern. Und Jesus sprach zu dem Centurio: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Amen. Wir wollen beten. Lieber himmlischer Vater, in Jesus Christus, du Heiliger Geist, wir wollen dir Dank sagen für dieses wunderbare Evangelium, das du uns schenkst, Herr. Und wir wollen dich bitten für die Predigt über diese Verse, dass du uns deinen guten Heiligen Geist schenken wollest, dass er für unser Leben und unseren Glauben uns die Bedeutung dessen erschließen wolle, was du uns heute Morgen zu sagen hast. Das wird nur dann gelingen können, Herr, wenn du uns deinen Segen und deinen guten Heiligen Geist schenkst für diese Predigt. Und darum wollen wir dich jetzt alle miteinander bitten. Segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt ein homiletisches, also die Predigt betreffendes Grundprinzip, das lautet: Man kann keinen Text der Bibel jemals leer predigen. Man kann keinen Text der Bibel jemals leer predigen. Also man kann sich vor ein Bild von Picasso stellen oder von Otto Moderson oder wer auch immer, das kann man sich angucken. Wenn man da zwei Tage vorgestanden hat, da hat man jeden Pinselstrich gesehen und verstanden. Man kann sich ein Musikwerk von ABBA oder von Johann Sebastian Bach anhören. Wenn man das dann hunderte Male gemacht hat, dann wird man auch jeden Ton gehört haben. Beim Wort Gottes ist das anders. Das Wort Gottes ist, so häufig man sich ihm zuwendet, immer wieder neu, weil es lebendig ist. Kein totes Bild, kein auf Papieren von Menschen gebrachtes Notenwerk, sondern es ist lebendig. Da ist eine unfassbare Vielfältigkeit drin. Als ich im Vikariat war, diese 2,5 Jahre zwischen Studium und dann endgültig Pfarrer sein, mussten wir für ein halbes Jahr ins Predigerseminar nach Soest. Und dann mussten wir immer wieder Predigten halten. Da waren wir so eine Kleingruppe von 8 Leuten. Jeder kriegte denselben Predigttext und dann mussten wir die Predigten halten und die wurden dann ausgewertet. Und als ich das dann sah, diese Aufgabe, ich zu Anfang gedacht, wow, wie wird das denn werden? 8-mal über denselben Text predigten. Und wenn so eine Woche zu Ende war, konnte man nur feststellen, wow, was die anderen Mitvikare da gesehen haben im Text, das hast du gar nicht mitbekommen. Da war jede Predigt, obwohl es um denselben Text ging, manchmal nur ein Predigtvers, ganz neu. Das waren unglaubliche Erfahrungen. Ich habe in der letzten Woche noch mal ein Buch in die Hände bekommen, das ich vor einiger Zeit gelesen hatte, von Wilhelm Busch. Da hat er in einem Buch 17 Predigten geschrieben über einen einzigen Text, Lukas 18, über die Heilung des Blinden. Das sind nur 9 Verse, aber 17 Predigten. Jede Predigt anders. Und wenn man das Buch gelesen hat, so ein bisschen theologisch sich reingedacht hat, dann weiß man ja, der hätte auch noch 17 Predigten halten können, überhaupt gar kein Problem. Also du kriegst nie einen Text zu Ende gepredigt, der ist immer so vielfältig, so gigantisch, so wie die Texte heute, die uns Gott schenkt in der Perikopenordnung für diesen Sonntag. Ich habe die übrigens als Hausaufgabe unter den Zettel geschrieben, dürfen sich mal beschenken lassen in der nächsten Woche. Und ich habe das deshalb jetzt einführend so gesagt, weil es in diesem Text von dem Hauptmann, von dem Centurio von Kapernaum genauso ist. Der ist so unglaublich vielfältig, dass ich auch ohne Probleme 10 Predigten hintereinander machen könnte. Also nicht, weil ich jetzt angeben müsste, ich könnte so viel und hätte so einen theologischen Verstand, beileibe nicht. Aber der Text ist so gehaltvoll. Da steckt so vieles drin. Und das möchte ich heute Morgen versuchen, euch so ein bisschen und Ihnen rüberzubringen. Und so habe ich dann auch diese Predigt überschrieben von der Vielfältigkeit des Evangeliums. Und es sind 5 Punkte heute Morgen. Ich möchte darüber predigen, dass dieser Text eine Glaubensgeschichte ist. Zweitens eine Verwerfungsgeschichte, drittens eine Gebetsgeschichte, viertens eine Vorbildgeschichte und fünftens eine Happy End Geschichte. Das erste, diese Geschichte ist eine Glaubensgeschichte. Hier geht es um den Glauben des Centurios, des Hauptmanns. Und er wird von Jesus in einer unfassbaren Weise geadelt. Da heißt es, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. So wie der sich benimmt, wie der vor Jesus auftritt, wie er sich einsetzt für seinen Knecht, da sagt Jesus, sowas habe ich überhaupt noch nicht gesehen, solchen Glauben habe ich in ganz Israel bei keinem gefunden. Und auch zum Schluss der Geschichte kommt er dann wieder auf den Glauben des Centurios zu sprechen, dass er ihm dann so lapidar sagt, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und dann wird der Knecht gesund. Also es ist eine Glaubensgeschichte. Eine Glaubensgeschichte, aus der wir viel lernen können. Ich komme gleich im 4. Punkt nochmal dazu, da werde ich nochmal dran anknüpfen halt. Aber das wollen wir hier schon mal sehen, was wir hier sehen dürfen, was wirklich Glauben ausmacht. Denn hier sind 3 zentrale Pfeiler des Glaubens genannt, die diesen Centurio ausmachen, die sein Verhalten, seine Nachfolge Jesu kennzeichnen. Erstens die Demut, zweitens das Vertrauen in das Wort Gottes und drittens die Nächstenliebe. Der hat Demut. Der sagt zu Jesus hier, das ist das Erste, ich bin es nicht wert, dass du in mein Haus kommst. Bin ich nicht wert. So tritt er dem lebendigen Gott entgegen. Und nicht deshalb, weil das ein Typ wäre, der Minderwertigkeitskomplexe hatte. Hier haben wir ein absolutes Alpha-Tier vor uns. Man muss ein bisschen wissen, was ein Centurio der damaligen Zeit war. Zur damaligen Zeit wurden die Centurios noch gewählt. Die kamen nicht aus dem Adelstand der Römer, sondern die wurden von den Legionären aus eigenen Reihen gewählt. Und das war dann so, in so einer Centurio, so einer Kompanie würden wir heute sagen, waren 100 Mann. Das waren Berufssoldaten, Schlechter, knallharte Typen, Mörder. Wer sich da durchsetzen konnte, der war jemand. Und wenn die in einem demokratischen Prozess die Hände hoben und sagten, der soll unser Anführer sein, dann weiß man, dass das ein besonderer Mann war. Der kriegte dann das 20-fache an Gehalt gezahlt. Das waren meistens die tapfersten der Tapferen. Römische Geschichtsschreiber erzählen uns, dass das Rückgrat der römischen Armee und damit der Erfolg all dieser Expansion die Centurios gewesen seien, weil man da so hervorragende Militärführer hatte, die aber eben auch was darstellten, die zum Teil auch brutale Männer waren. Diese Leute hatten Befehlsgewalt, die konnten disziplinarisch auch ihre Leute zum Tode verurteilen. So wie der das hier sagt, wenn ich zu einem sage, geh hin, dann geht er hin. Wenn ich einem sage, bring den um, dann bringt er den um. Was ich sage, das ist Gesetz. Das war dem klar. Zudem war er ein vermögender Mann. Er war zudem römischer Staatsbürger, das heißt nach der damaligen Zeit erste Klasse Mensch. So einer steht hier vor Jesus, vor so einem Wanderprediger. Aber er steht eben nicht vor einem einfachen Wanderprediger, sondern vor dem Sohn Gottes. Und er sagt, dieser Centurio, ich bin es nicht mal wert, dass du mein Haus besuchst. Ich bin nichts, du bist alles. Und das ist wahrer Glaube. Das ist eine Glaubensgeschichte. Er ist demütig bis in die letzte Faser seiner Existenz. Und das ist entscheidend für den Glauben, das wissen wir. Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen gibt er Gnade. Aber nicht nur, dass er demütig ist. Sein Glauben zeichnet sich auch dadurch aus, dass er absolutes Vertrauen hat zum Wort Gottes. Das sagt er hier, das ist nicht notwendig, dass du kommst, den besuchst. Du musst nur ein Wort sagen, dann wird mein Knecht gesund. Absolutes Vertrauen zum Wort Gottes. Das ist das Zweite, was lebendigen und wahren Glauben auszeichnet. Nicht nur die Demut vor dem lebendigen Gott, dass man weiß, man ist nichts, sondern auch das absolute Vertrauen dazu. Das Wort Glauben im Griechischen heißt Pistoien und das heißt eben nicht nur Glauben, sondern eben auch im Griechischen Vertrauen. Glauben hat aufs Engste mit Vertrauen zu tun, dass wir dem auch wirklich vertrauen. Indem wir Gottes Wort vertrauen, vertrauen und glauben wir an den lebendigen Gott. Und wenn wir Gottes Wort nicht mehr vertrauen, glauben wir in Folge auch nicht mehr an Gott, dann geben wir ihm die Unehre. aber es ist das, was eben der Hauptmann von Kapernaum, der Zenturio hier macht. Der vertraut absolut. Der sagt, das ist ausreichend. Dein Wort kann alles tun, alles ändern, überhaupt gar kein Thema. Was für ein Glauben. Und wie wunderbar, dass uns das Wort Gottes so reich beschenkt, dass wir wissen dürfen, wenn wir es an es glauben, dass wir ewiges Leben bekommen. Nicht nur so eine wunderbare Geschichte hier, wie bei dem Zenturio, dass sein Knecht gesund wird durch das Wort. Nein, das Wort ist ja noch viel stärker, dieses Wort, das Himmel und Erde gemacht hat. Dieses Wort, dass wenn wir es hören und ihm glauben, so heißt es Johannes 5, 24, dass wir dann vom Tode zum Leben hindurchgedrungen sind. Das ist wahrer Glaube, dass wir hundertprozentig dem Wort Gottes vertrauen. So wie so ein römischer Legionär, wenn der vom Zenturio gesagt kriegt, geh hin, geht er hin. Und was uns das Wort Gottes sagt, das haben wir zu tun. Das macht den Glauben aus. Wenn es uns sagt, fürchte dich nicht, dann haben wir uns nicht zu fürchten. Wenn es uns sagt, kehre um, tu Buße, haben wir umzukehren und Buße zu tun. Wenn es uns sagt, freu dich im Herrn alle Wege, dann haben wir uns im Herrn alle Wege zu freuen. Wir müssen dem Wort Gottes vertrauen. Das macht wahren Glauben aus. Das zeigt uns hier der Zenturio von Kapernaum. Und ein drittes als wesentliche Säule des Glaubens, die Nächstenliebe. Neben der Demut, neben dem Vertrauen in das Wort Gottes, das ja Jesus ist, die Nächstenliebe. Dieser Zenturio, so ein mächtiger Mann, der hunderte Untergebene hat, das sind ja nicht nur die Legionäre, auch die Leute, die im Tross mit seiner Zenturie sind halt, das sind seine Angestellten, er hat Knechte, das wird hier deutlich, der kann Leute befehligen. Aber er geht hin und setzt sich ein für seinen Knecht, für seinen Diener. Und das ganz Interessante hier im griechischen Urtext steht nicht das Wort doulos für Knecht, also Sklave mit der Bedeutung, sondern hier steht pais, heißt eigentlich Kind, kann aber auch Knecht heißen. Und das zeigt die liebevolle Beziehung, die er zu seinem Sklaven hat. Da zeigt sich die ganze Nächstenliebe drin. Nicht nur darin, dass er selber den Weg zu Jesus macht, bittet für seinen Knecht, sondern eben auch, dass er in einem ganz anderen Verhältnis zu seinen Untergebenen steht. Atypisch für so einen Zenturio, so einen brutalen, harten Mann, der sich durchzusetzen weiß, so ein Alpha-Tier. Der sieht in seinem Leibeigenen, es gab damals ja noch die Sklaven, eben das Kind. Hilf mir bitte. Und diese Nächstenliebe gehört zum lebendigen Glauben mit dazu. Wo wir keine Liebe zum Nächsten haben, ist unser Glaube tot in sich selber. Da sagt Jesus, das ist wie mit einem Baum und den Früchten. Wenn du da einen Apfelbaum im Garten stehen hast und der ist 20 Jahre alt und der trägt keine Frucht, dann ist er tot, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Und genauso ist es mit der Nächstenliebe. Wir können allen Glauben haben, also dogmatische Richtigkeiten erkennen, aber wenn wir keine Nächstenliebe haben, dann ist das etwas, was tot in sich selber ist. Paulus schreibt in 1. Korinther 13, wenn ich mit Menschen und Engeln Zungen rede und hätte die Liebe nicht, ich wäre ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich all meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Zum Glauben gehört unabdingbar Nächstenliebe. Und das ist das, was uns der Zenturio hier lehrt. Ich komme gleich noch mal im vierten Punkt darauf zurück, was diese drei Punkte auch für uns zu bedeuten haben. Aber das dürfen wir erstmal festhalten. Diese Geschichte ist eine Glaubensgeschichte und da werden uns die zentralen Säulen des Glaubens dargestellt und man könnte über diese Punkte, über jeden einzelnen intensivst alleine schon predigen, aber ich sage ja, das Evangelium ist vielfältig, wir müssen weitergehen, halten aber als erstes fest, diese Geschichte ist eine Glaubensgeschichte. Diese Geschichte ist ein zweites, sie ist eine Verwerfungsgeschichte. Wenn man so auf den Zenturio allein guckt, das Geschehen an seinem Knecht, dann ist das eine richtig schöne Geschichte. Ach, die eignet sich so richtig auch für einen Kindergottesdienst. Hat einer ein Problem, der kommt zu Jesus, das Problem wird gelöst, der Knecht ist gesund, der Glaube ist super bei dem Typen. Toll, richtig schöne Geschichte. Ja, wenn da nicht die Verse 11 und 12 wären, die den Mittelpunkt dieser Geschichte darstellen. Da wendet sich nämlich Jesus, als der Zenturio zu ihm kommt, an seinen Nachfolger und sagt, viele werden kommen von Osten und Westen und mit Abraham und Isaak im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reiches werden hinausgestoßen in die Finsternis, der wird sein Heulen und Zähne klappern. Ganz brutales Wort, dass diejenigen, die eigentlich nominell zu Israel, also zu Jesus, zu Gott zu gehören würden, die zu Israel gehören, dass die ausgestoßen werden. Jetzt muss man wissen, dass diese Geschichte des Zenturios eben in Kapernaum spielt. Und die Bibelkenner unter euch und Ihnen, die wissen, was es mit diesem Ort auf sich hat. Das ist ein Ort, der hat eine Ambivalenz wie kaum ein anderer Ort in der Bibel. Auf der einen Seite ist es der gesegnete Ort. Als Jesus, der ist ja in Bethlehem geboren, in Nazareth aufgewachsen, hört, sagt uns das Evangelium, was mit Johannes dem Täufer passiert ist, da zieht er von Nazareth weg und geht nach Kapernaum. Dort wohnt er. Was für eine gesegnete Stadt. Da wohnt der Heiland. Und was passiert in Kapernaum nicht alles an Wunderbarem? Da werden die Besessenen geheilt. Da wird die Schwiegermutter des Petrus geheilt. Da spielt diese Geschichte hier von dem Hauptmann und seinem Knecht. Da spielt die Gelähmtenheilung. Das ist die Heilung der Tochter des Jairus. Das ist die Blindenheilung. Da hält Jesus die Brotrede. Wow, da ist kaum mal mehr möglich. Welche Stadt ist so gesegnet worden mit der Anwesenheit des lebendigen Gottes? Das geht so weit, dass ein Kapitel später, Matthäus 9, es heißt, Kapernaum war seine Stadt. Seine Stadt. Das ist das Positive. Aber es gibt auch was anderes. Ich sage ja, Kapernaum ist ambivalent. Da gibt es eben auch die furchtbare Verwerfung. Drei Kapitel weiter, in Matthäus 11 heißt es, da fing Jesus an, die Städte zu schelten, in denen er die meisten seiner Taten getan hatte, die aber nicht Buße taten. Und dann heißt es dort, und du Kapernaum, wirst du bis zum Himmel erhoben werden, du wirst in die Hölle hinuntergestoßen werden. Denn wie in Sodom die Taten geschehen wären, die in dir geschehen wären, es stünde noch heutigen Tages. Ich sage euch, es wird dem Land der Sodomer erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dir. Es gibt auch keine Stadt, die Jesus furchtbarer verflucht als Kapernaum, und Kapernaum existiert auch nicht mehr. Wenn Sie heute nach Israel fahren, sind da nur noch Ruinen. Diese Stadt ist untergegangen. Das ist ambivalent und das ist genau das, was sich hier eben auch ausdrückt. Er spricht in Kapernaum, zu Menschen aus Kapernaum, die vielleicht gedacht haben, ja, wir sind ja ganz eng bei Jesus dran. Wir kennen ihn ja. Er ist uns ja wohlbekannt, haben wir mit gegessen und getrunken. Und wir machen hinter unseren Glauben den Haken, ist ja alles in Ordnung mit dem ewigen Leben. Und Jesus sagt nichts, ihr werdet in die Hölle hinuntergestoßen werden. Andere bekommen das, was euch zugedacht ward. Aber die Kinder des Reiches, heißt es, werden hinausgestoßen in die Finsternis. Warum das? Weil in Kapernaum zwei Dinge passiert sind. Einmal die Missachtung des Wortes Jesu und zum anderen die Verweigerung der Buße. Das sind die beiden Dinge, die in Kapernaum dazu führen, dass sie verworfen werden. Das ist die Missachtung der Worte Jesu, das wird ganz deutlich gemacht. Hier sind so viele Taten, hier sind so viele Reden geschehen in Kapernaum. Aber die Leute hat es letztlich nicht interessiert. Manche haben es abgelehnt, vielleicht sogar verachtet. Aber man hat sein Leben nicht danach ausgerichtet. Und die Schrift sagt eindeutig, wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht an, der hat schon seinen Richter, das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am jüngsten Tage. Und das ist ein ernstes Wort, ein ganz ernstes Wort. Ein Verwerfungswort, ein Warnwort für uns. Soll niemand denken, nur weil er regelmäßig seine Kirchensteuer bezahlt, weil er irgendwann als Kleinkind getauft wurde, weil er vielleicht auch kirchlich geheiratet hat und auch alles schon für seine kirchliche Beerdigung geregelt hat, dass damit alles auch in Ordnung wäre eines Tages, wenn er vor dem lebendigen Gott steht, mitnichten. Ohne Buße geht es nicht. Wer das Wort Gottes missachtet und wer nicht zur Buße kommt, das heißt sich abwendet von seinen Sünden und hinwendet zu Jesus Christus, der wird nicht bestehen können vor dem lebendigen Gott. Das ist das, was Jesus sagt. Ihr habt eben nicht Buße getan. Wer Buße tut, der wird gerettet. Wir sehen es in der Bibel am Beispiel Ninives, eine Stadt, über der das Urteil schon stand. Und da korrigiert Gott sein Urteil. Und weil sie Buße tun, wird Ninive nicht vernichtet. Und andersrum, Israel wird nicht als Ganzes gerettet, obwohl sie wunderbaren Verheißungen hat, sondern nur die, die Buße tun, die sich Jesus Christus zuwenden. Und das müssen auch wir wissen. Es reicht nicht, Mitglied in St. Martini zu sein. Es reicht nicht, Mitglied irgendeiner anderen Kirchengemeinde zu sein oder sich als Christ zu bezeichnen, sondern man muss auf das Wort Gottes sich stellen, ihm vertrauen und man muss Buße tun. Man muss sein Leben nach Jesus ausrichten, sonst wird man verworfen. Und das klingt so bitter und das klingt so hart, aber so ist das Evangelium. Ich sage ja, es ist vielfältig. Wenn ich diese Verse 11 und 12 rausstreichen würde, was mir nicht zustünde, aber wenn ich das machen würde, ja, dann wäre das eine ganz schöne, wunderbare Geschichte. Aber Gott wollte, dass genau das eben auch noch dabei ist, in dieser wunderbaren Geschichte, auch dieser Ton der Warnung. Und ich möchte das heute Morgen noch einmal tun. Wenn du deine Sache mit Jesus Christus noch nicht klar hast, wenn du noch nicht wiedergeboren bist, noch nicht Buße getan hast vor dem lebendigen Gott, dann wird, wenn du darin verharrst, Gott dich verwerfen am jüngsten Tage. Deshalb lass dich rufen, komm zu Jesus Christus, gib ihm dein Leben, auf das du gerettet wirst für Zeit und Ewigkeit. Übrigens, ganz interessanterweise, Wochenspruch, Lukas 13 für diese Woche, nimmt genau dieses Thema auf. Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden, von Süden, und die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes, das Verheißene, aber zuvor heißt es, ihr werdet hinausgestoßen. Auch das von der Perikopenordnung warnt nochmal in der Vielfältigkeit, dass wir verworfen werden, wenn wir Jesus nicht annehmen und dass es nicht irgendwie ein Privileg gibt, das uns irgendwie geschenkt wird, weil wir geborene Christen werden, sondern wir müssen alle zum lebendigen Glauben finden und uns Gott zuwenden und Buße tun. Ein drittes, was diese Geschichte ist, sie ist eine Gebetsgeschichte. Da kommt jemand mit einem Problem, der Zenturio, und bittet Jesus. Herr, mein Knecht liegt zu Hause, ist gelähmt und leidet große Qual. Und das ist eine Stereotype, die wir hier finden in Matthäus 8, die sich im nächsten Kapitel fortsetzt. Da hat einer ein Problem, er geht damit zu Jesus, bittet diesen um Hilfe, vertraut auf dessen Allmacht und erlebt Gebetserhörung, Heilung, Rettung. Also, wenn wir sehen, die Geschichte vom Jairus, dem Synagogenvorsteher, dessen Tochter schwer krank ist und gestorben ist, der kommt mit diesem Problem zu Jesus, er bittet Jesus und Jesus nimmt sich dessen an, er vertraut Jesus und erlebt dann Gebetserhörung. Oder das sind die, Matthäus 9, die beiden Blinden, die da zu Jesus kommen, ihn um Hilfe anflehen, er möge sich erbarmen, sie vertrauen ihm, und er schenkt ihnen Gebetserhörung. Das ist eine Stereotype, die wir nicht nur hier in Kapitel 8 und 9 im Matthäusevangelium, sondern immer wieder in den Wundergeschichten finden. Menschen haben Probleme und sie gehen zu Jesus und er hilft ihnen. Und diese Stereotype, die gilt auch uns heute. Wir können zwar nicht mehr nach Kapernaum, Jerusalem oder nach Nazareth gehen und dort Jesus selber treffen, wir haben es viel besser. Wir können die Hände falten, den Blick senken und den Herrn im Heiligen Geist anrufen. Wir dürfen wissen, er hört uns genauso, wie er den Centurio von Kapernaum gehört hat. Und dazu möchte ich euch Mut machen, neu zu beten. Mit den Problemen, die ihr habt, neu zum Heiland zu kommen. Mit den großen und mit den kleinen. Mit den Problemen, mit denen ihr schon Jahre und Jahrzehnte rumgibt, wo ihr vielleicht betet für die Erweckung eines Angehörigen, wo ihr betet um Heilung und Linderung für irgendein Problem, was ihr gesundheitlich oder finanziell oder in der Beziehung habt. Geht weiter zu Jesus, betet zu ihm. Lehrtext heute, wir sprechen von der Vielfältigkeit der Perikopenordnung, alles, was Gott uns schenkt, lautet, leidet jemand unter euch, der bete. Das hier ist eine Gebetsgeschichte. Und Gott sagt uns neu noch einmal heute an diesem Tag durch den Lehrtext, wenn du ein Problem hast, dann bete. Das ist ja nun keine neue Information. Das, was ich euch sage, das wisst ihr, die ihr gestandene Christen und Christinnen seid, schon Jahrzehnte, manche länger als ich überhaupt auf dieser Welt bin. Und trotzdem darf ich euch diese Botschaft neu zurufen. Bitte kommt mit euren Problemen zu Jesus Christus. Da ist die Lösung. Wir müssen das wissen, weil wir das so häufig vergessen und häufig in den Dingen verstricken, die so weltlich sind. Und das möchte ich an der Stelle noch einmal bekennen. Ich muss das auch neu hören. Leidet jemand unter euch, der bete? Mach's wie der Hauptmann von Kapernaum, wie der Centurio. Geh zu Jesus. Ich habe das schon mehrfach gesagt. Ich habe diese ganze Corona-Krise unterschätzt. Ganz vieles getan in der Verantwortung der Leitung, der Gemeinde hier, mit den Kirchvorstehern zusammen zu gucken, wie kriegen wir das alles hin, wie kommen wir durch die Pandemie. Aber ich habe nicht genügend gebetet. Deshalb wollen wir am Mittwoch wieder zusammenkommen, hier auch dann beten, gerade auch gegen diese Pandemie, dass Gott Einsehen schenken möge. Das ist die Lösung, nicht irgendwelche Impfstrategien oder sonst irgendwas, was weltlich zu tun ist. Die Lösung, die wirkliche Lösung gegen diese Pandemie mit all den furchtbaren Konsequenzen finanzieller, sozialer und gesundheitlicher Art, die liegt im Gebet. Und da gilt es für uns, mehr zu beten. Und da möchte ich euch aufrufen, gerade angesichts Corona, betet, 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 betet. Wir haben es ja alle bis hier oben hinstehen, mit immer wieder neuen Vorgaben, mit allem, was passiert. Und wir leiden alle unter dieser Situation. Aber wir müssen uns mal alle fragen, haben wir genügend gegen Corona gebetet für Hilfe des Herrn? Also ich kann es immer nur wieder sagen, ich habe da in den letzten Monaten, sind ja fast schon 2 Jahre, kläglichst versagt. Deshalb brauche ich diese Erinnerung in dieser Gebetsgeschichte, dass wenn man ein Problem hat, zu Jesus zu kommen und ihn zu bitten, nochmal, leidet jemand unter euch, der bete? Und ich kann es auch nochmal jetzt runterbrechen, nicht nur allgemein gesprochen für die gesellschaftspolitische Situation oder die weltweite Situation mit dieser Pandemie, auch nochmal für deine Situation, was dir momentan Sorge, Schwierigkeit und Last ist, was dir Leiden ist in dieser gefallenen Welt. Bete, komm zu Jesus Christus, so wie der Centurio. Vertrau ihm vollends, sieh, dass hier die Hilfe ist. Und du wirst final, da werde ich gleich im 5. noch zukommen, nicht enttäuscht werden, auch wenn sich manches hinziehen wird in dieser Welt. Aber dafür darf ich garantieren, du wirst nicht enttäuscht werden. Bete. Ein drittes, diese Geschichte ist eine Gebetsgeschichte. Ein viertes, diese Geschichte ist eine Vorbildgeschichte. Jesus sagt hier, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Es ist die Frage, dürfen wir als Christen überhaupt andere Vorbilder haben als Jesus Christus? Er ist ja unser großes Vorbild, so wie er als Mensch gelebt hat, unstrittig. Dürfen wir da überhaupt noch andere Vorbilder neben haben? Die Bibel sagt, ja. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe da lange mit Problemen gehabt, das zu akzeptieren, weil ich sage, nur Jesus, nur Jesus, nur Jesus. Aber die Bibel spricht davon. Die Bibel sagt etwa in Jakobus 5, nehmt euch zum Vorbild das Leid und die Geduld der Propheten. Die Bibel sagt in Hebräer 13, gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben, ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glauben nach. Zu Timotheus sagt Paulus, einem seiner besten Mitarbeiter, du aber sei den Gläubigen ein Vorbild in Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben und in der Reinheit. Und zu Titus, quasi genau gleichlautend, da sagt er, dich selber aber mache zum Vorbild guter Werke mit unverfälschter Lehre, mit Ehrbarkeit und mit heilsamem und untadeligem Wort. Oder im Philipperbrief heißt es, Philipper 3, folgt mir, liebe Brüder, und seht auf die, die so leben wie ihr uns, damit ihr uns zum Vorbild habt. Also da spricht die Bibel selber davon, dass man gestandenen Christen und Christinnen als Vorbild folgen soll. Und wenn das so ist, dass die Bibel kein Problem da hat, dass wir uns orientieren sollen im Glauben an Vorbildern, was ja auch gar nicht anders geht. Wir können ja Glauben in dieser Welt nur leben, wie es uns Brüder und Schwestern, Väter und Mütter im Glauben vorgegeben haben, dann ist es klar, dass es auch Vorbilder braucht. Und wenn Jesus nun sagt, der Glaube von diesem Hauptmann, von diesem Centurio, der ist gewaltig, so etwas habe ich überhaupt noch nicht in Israel gesehen, dann dürfen wir uns den Glauben des Centurios zum Vorbild nehmen. Das ist eine Vorbildgeschichte. Und jetzt komme ich wieder zum ersten Punkt der Predigt zurück. Habe ich ja gesagt, das ist eine Glaubensgeschichte. Ja, wenn uns der Centurio als Vorbild hingestellt wird, dann wollen wir diese 3 Punkte uns zum Vorbild nehmen. Ganz praktisch, wenn davon Nächstenliebe die Rede ist, ja, dann wollen wir wirklich mal gucken in der nächsten Woche, wo wir wirklich so eine Centurios-Haltung einnehmen dürfen. Nehmt das mit in die nächste Woche, wo dann Mensch sein wird in eurem Umfeld, auf eurer Arbeitsstelle, in eurer Familie, in eurer Schule, dem ihr zum Hauptmann von Kapernaum werden könnt. Ganz spannende Sache. Geht da mal rein. Gott wird euch das sicher zeigen. Er hat uns ein Vorbild gegeben in diesem Hauptmann von Kapernaum, wie der gehandelt hat im Glauben. Das soll uns Vorbild sein. Das heißt, dem sollen wir nacheifern. Und seine Demut. Da haben wir erst mal auch davon gesprochen. Lasst uns seine Demut zum Vorbild nehmen. Nichts auf das einbilden, was wir sind und haben, was wir darstellen und können, sondern immer wieder klar machen, Herr, du bist alles, ich bin nichts, erbarme dich meiner. Lasst uns in der nächsten Woche demütig sein vor dem lebendigen Gott. Nehmt das mit als Vorbild. Nehmt euch die Demut vor Jesus Christus mit für die nächste Woche, zu sagen einfach, ihr werdet gesegnet sein, wenn ihr euch demütig dem lebendigen Gott naht. Und vertraut dem Wort Gottes. Wir hatten ja diese drei Punkte rausgearbeitet, was den Glauben ausmacht. Das soll vorbildlich sein. Vertraut dem Wort Gottes. Ich weiß ja nicht, was Gott dir heute in diesem Gottesdienst geschenkt hat, in der Vielfältigkeit der Perikopenordnung aus dieser Predigt heraus. Aber das, was du gehört hast für dein Leben, für deinen Glauben, das tu. Vertrau dem Wort Gottes. Wir haben es gesungen vor der Predigt. Auf dein Wort will ich trauen. Ja, wenn dir Gott gesagt hat, fürchte dich nicht, dann nimmst du das mit. Wenn Gott dir gesagt hat, Mensch, ich muss neue Buße tun, dann geh in die Buße. Vertrau dem Wort Gottes. Nicht nur hören und die dogmatische Richtigkeit dieser Predigt abnicken, sondern die Dinge auch aktiv tun. Vertrau dem. Nimm das mit hinein, tu das. Es ist eine Vorbildgeschichte. Und da wollen wir uns den Hauptmann von Kapernaum in diesen drei Punkten zum Vorbild machen. Da möchte ich euch praktisch aufrufen, das wirklich zu tun in der nächsten Woche. Und ein fünftes und letztes, es ist schließlich und endlich eine Happy-End-Geschichte. Das noch ganz kurz zum Schluss. Da ist der letzte Vers. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Meine Tochter und meine Frau sind vor einigen Monaten im Kino gewesen. Vor allem meine Frau hat sich sehr auf den neuen James-Bond-Film gefreut, diesen 25. halt. Und sie sind dann wiedergekommen, ich war nicht dabei. Und dann habe ich gefragt, wie war es? Meine Frau war entsetzt, ganz furchtbar, ganz schlimm. Ja, was war? Nun, James Bond ist in diesem Film gestorben. Das erste Mal nach 24 Serien, er stirbt in der 25. Folge, James Bond ist tot, stirbt. Meine Frau, ich habe gefragt, ob ich das sagen darf, habe gesagt, kannst du sagen, meine Frau mag keine Filme ohne Happy End. Dann ist etwas nichts, egal wie gut sonst die Szenen geschnitten sind und sonst was, aber ein Happy End muss sein. Da kann man jetzt drüber diskutieren, künstlerisch, ob in einem Film Happy End sein muss oder nicht sein muss, aber sie war, wie gesagt, enttäuscht. Aber diese Enttäuschung wird nicht sein, wenn wir in den Tod gehen und eines Tages kein Happy End für unser Leben kommt. Aber wisst ihr, wenn wir Jesus haben, dann werden wir das Happy End haben. Auch mit allen Gebeten, die wir sprechen. Es mag sein, dass die morgen und übermorgen noch nicht erhört werden. Aber allerspätestens in der Ewigkeit werden die erhört werden. Dann gibt es ein Happy End. Das ist jetzt nicht meine Interpretation. Ich bin kein Regisseur, sondern ich gebe nur weiter, was Gott sagt in seinem Wort. Es wird im himmlischen Jerusalem die Zeit geben, wo alle Tränen abgewischt werden. Kein Leid, kein Geschrei mehr ist für die Kinder Gottes, die zu ihm gehören. Es gibt ein Happy End. Es wird alles gut. Alle unsere Probleme werden gelöst werden. Alle unsere Schwierigkeiten werden dahin sein. Leid gibt es dann nicht mehr für uns. Es wird nur noch Jubel, Preis und Ehre für den lebendigen Gott in aller Ewigkeit geben. Wir gehen aufs Happy End zu. Das ist das ganz Wunderbare. So wie diese Geschichte des Hauptmanns von Kapernaum und seinem Knecht in einem Happy End endet, so endet auch unser Leben. Ja, wenn wir solchen Glauben haben wie eben der Hauptmann von Kapernaum. Aber das ist das ganz Wunderbare, in dem wir leben dürfen. Wir wissen, dass Happy End kommt. Ja, in dieser Welt gibt es schlimme Stürme. Da gibt es eine Menge Leid und viele Tränen. Unstrittig. Aber das dürfen wir wissen. Wir können uns darauf verlassen. Das Happy End ist uns sicher, wenn wir an und bei Jesus Christus bleiben. Und dessen dürfen wir sicher sein. Genauso sicher, wie damals der Knecht des Hauptmanns von Kapernaum gesund wurde. Von der Vielfältigkeit des Evangeliums. Diese Geschichte ist eine Glaubensgeschichte, eine Verwerfungsgeschichte, eine Gebetsgeschichte, eine Vorbildsgeschichte, eine Happy-End-Geschichte. Und es geht nicht darum, dass ich euch heute gezeigt habe, wie vielfältig letztlich das Evangelium ist, sondern dass ihr aus der Vielfältigkeit dessen, was ihr gehört habt, das umsetzt für euer Glauben und Leben, was euch und was dir der lebendige Gott gesagt hat. Und da werdet ihr genauso gesegnet sein wie eben der Knecht des Hauptmanns von Kapernaum. Amen. Der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.